Höcke, die AfD Thüringen fordert ein Antifa-Verbot und zieht damit den USA und Ungarn nach. Was macht diesen Schritt aus Ihrer Sicht notwendig?
Ja, eine eskalierende Gewaltspirale von Seiten linksextremer Strukturen, von Seiten des Phänomens, das wir gewöhnlich als Antifa bezeichnen. Wir haben in den USA diesen furchtbaren Mord gehabt an Herrn Kirk, und wir haben in den letzten Jahren in Deutschland und in Thüringen immer wieder Gewalttaten der Antifa beklagen müssen. Ich habe gerade in der Pressekonferenz auch viele Beispiele dafür genannt, habe an die G20-Krawalle erinnert, habe an diverse Anschläge auf Bahninfrastruktur, auf Polizeiinfrastruktur erinnert, zuletzt auch der Anschlag auf das Tesla-Werk in Brandenburg. Auch dort hat sich die Antifa zu diesem Anschlag bekannt. Wir haben in Thüringen in den letzten Jahren viele Gewalttaten durch Antifa-Strukturen zu beklagen gehabt. Die Hammerbande war hier tätig. Wir haben aber auch viele Brandanschläge in Thüringen gehabt. Und wir erkennen gerade an diesen Brandanschlägen, dass es in unseren Augen auch eine Verbindung geben muss zwischen dem steuerfinanzierten Kampf gegen Rechts, den Institutionen, die aus diesem Kampf, aus dem Steuergeld finanziert werden, und gewaltbereiten Strukturen. Denn die Häuser und die Objekte, die durch diese Brandanschläge dann zum Zielobjekt von gewaltbereiter Antifa wurden, sind vorher in einem in einer Publikation des Vereins Mobit auch aufgeklärt worden und veröffentlicht worden, unter dem Titel, unter der Überschrift "Nach den rechten Häusern schauen". Und nach der Veröffentlichung dieser Publikation, wie gesagt, aus Steuergeld erfolgt, gab es dann diese Brandanschläge. Also ob das Zufall ist, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Wir müssen was tun, und heute ging es vor allen Dingen darum zu zeigen, dass wir mit unseren Anträgen und der Einreichung des Sonderplenums endlich Aktivität verlangen und dass dieser Staat aufhört, auf dem linken Auge blind zu sein, sondern wirklich Rechtsstaat wieder wird, was er im Augenblick nicht ist. Und das heißt neutral und Gewalt von allen extremistischen Gruppen genauso bekämpfen.
Sie haben schon einige Beispiele genannt. In Ihrem Antrag verweisen Sie auch auf 102 begangene Straftaten gegen Amtsträger, mutmaßlich begangen durch die Antifa. Würden Sie von der Atmosphäre des politischen Terrors in Thüringen, aber auch in ganz Deutschland sprechen?
Naja, man kann das für Thüringen schon sagen, dass unter der Regierung Ramelow, Rot-Rot-Grün, 10 Jahre, Zeichen gesetzt worden sind und Tatsachen geschaffen worden sind. Also Rot-Rot-Grün hat wirklich dafür gesorgt, dass Thüringen zu einem linksextremen Sumpf geworden ist, auch zu einem Rückzugsort für Linksextreme geworden ist. Wir sehen auch auf der nationalen Ebene eine Verharmlosung von Antifa-Strukturen, eine Verharmlosung von Antifa-Gewalttaten, von Antifa-Terror. Das hat etwas damit zu tun, dass wir seit über 25 Jahren mittlerweile im Kampf, im staatlichen Kampf gegen Recht stehen. Der ist seit 2000 initiiert worden nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Düsseldorf. Dass die beiden Täter Araber waren, spielt heute keine Rolle mehr. Und seitdem sind viele Milliarden Euro Geld in linke und linksextreme Strukturen geflossen. Das gesamte politische Koordinatensystem dieser Republik ist verschoben worden ins linke Spektrum hinein. Was früher ganz normale Positionen waren, bürgerliche Positionen waren, sind heute rechte Positionen oder rechtsextreme Positionen oder sogar Nazi-Positionen, um mal die Begrifflichkeit des politischen Gegners aufzugreifen. Und da müssen wir einfach erkennen, dass wir hier eine Rückabwicklung brauchen. Auch da wieder die Forderung, der Staat muss neutral sein. Der Staat darf keinen Ideologiekampf betreiben, keine Ideologieproduktion vornehmen, sondern muss neutral unterwegs sein und den Bürgern die Möglichkeit geben, sich selbst eine Meinung zu machen und vor allen Dingen alles dafür tun, gewaltbereite Strukturen aufzuklären und zu zerschlagen.
Sie haben jetzt gerade von diversen Verflechtungen gesprochen, von Staat und Medien mit Antifa-Strukturen. Diese gewaltbereiten Antifa-Strukturen stehen ja nicht im luftleeren Raum. Inwiefern sehen Sie die gewaltbereiten Antifa-Strukturen auch als ein bewusster Teil eines Übergangs hin zu einer autoritären, vielleicht sogar totalitären Gesellschaft mit diesem?
Ja, diese Antifa-Strukturen spielen natürlich letztlich das Spiel des Establishments, beziehungsweise lassen sie sich vor den Karren des Establishments spannen. Ich habe das heute in der Pressekonferenz auch mal erinnert. Historisch gesehen war der Antifaschismus ja eine, sagen wir mal, antikapitalistische Bewegung, aus marxistischen Wurzeln herrührend. Mittlerweile gibt es eine Liaison von linksextremen Strukturen mit Ansätzen von globalen Playern, die ganz gerne so etwas etablieren wollen, was wir vielleicht als Weltregierung bezeichnen würden, als ein Stadium kombinierte mit einem Stadium, das wir als Postdemokratie bezeichnen würden. Also wo es vielleicht von außen oder außen betrachtet noch eine gewisse Demokratiesimulation gibt, aber im Inneren funktioniert diese Demokratie nicht mehr. Durch Einschüchterung, ne? Dadurch, dass man einfach Andersmeinende ständig kriminalisiert, durch Kontokündigungen, durch Anprangern in den sozialen Netzwerken, durch Kontaktschuldherstellung und so weiter. Das sind alles Tätigkeiten, die unterhalb der Strafwürdigkeit oft sind, aber die eine Wirkung entfalten und die eine Gesellschaft auch einschüchtern und eine Gesellschaft auch blockieren. Und ja, ich muss leider davon ausgehen, dass diese Strukturen bewusst auch genährt werden, um den Druck auf Andersmeinende zu erhöhen, vor allen Dingen auf bürgerliche Kreise zu erhöhen und deren Widerstandsfähigkeit zu schwächen. Ja.
Wie schätzen Sie den Stand der demokratischen Kultur in Deutschland ganz grundsätzlich ein, wenn einerseits der Staat Schlägerbanden finanziert und gleichzeitig der politischen Opposition Agententätigkeit vorwirft?
Ja, ich als Oppositioneller muss sagen, ich habe nicht mehr das Gefühl, in einer funktionierenden Demokratie zu leben, auch nicht mehr in einem funktionierenden Rechtsstaat. Ich bin selber Opfer von politischer Justiz geworden. Das ist ein Urteil gegen mich, das ich jetzt nicht in Erinnerung rufen muss. Jeder kennt es, das bezeugt, dass wir es mittlerweile mit einer politisch eingefärbten Justiz zu tun haben. Und wir erkennen den Missbrauch auch des Bundesverfassungsgerichtes. Immer öfter urteilt das Bundesverfassungsgericht die Regierungslinie aus. Wir erkennen immer mehr das Herauskristallisieren einer politischen Justiz, ob das Staatsanwälte sind, die übergriffig sind und Richter, die übergriffig dadurch werden, dass sie Hausdurchsuchungen für einfache Beleidigungsdelikte oder für satirische Bemerkungen im Netz schon aussprechen. Alles das soll ja erziehen, alles das soll ja etwas machen mit den Menschen. Ne? Der Fall Norbert Beuth ist ein sehr prominentes Beispiel der letzten Tage, wo ein bekannter Medienwissenschaftler, der sich ganz eindeutig satirisch geäußert hat, dann die Hausdurchsuchung bekommen hat. Natürlich mit dem Hintergrund, dass dann diese Polizeieinsätze auch von der Nachbarschaft wahrgenommen werden. Bestrafe einen Erzieher 100. Ja, man wird als Bürgerlicher diskreditiert, man wird stigmatisiert und das macht natürlich etwas mit einem selbst, aber wird natürlich über die Medien auch transportiert und schüchtert auch wieder andere ein. Also wir leben nicht mehr in einem Land, in dem Meinungsfreiheit umfänglich sichergestellt ist. Wir leben in einem Land, in dem Opposition in wirklich rechtsstaatswidriger Weise mittlerweile attackiert wird, beispielsweise durch den Thüringer Innenminister im aktuellen Fall der Spionagevorwürfe. Der Mann hat null Faktenlage, der Mann hat null Beweise, geht aber mit großen Tönen raus in die Öffentlichkeit und behauptet, dass wir für Russland spionieren, wenn wir Anfragen über Infrastrukturprojekte stellen. Alles das ist eine Nullnummer, ist wirklich auch als Beleidigung, als Verleumdung und als Nötigung von Verfassungsorganen einzustufen. Deswegen habe ich da auch Strafanzeige gestellt. Ob die weisungsgebundenen Staatsanwälte jetzt da ermitteln werden, wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest ist das Thema in der Öffentlichkeit und der Mann hat sich vergaloppiert. Und so gibt es immer wieder Beispiele dafür, wie die Rechte von Abgeordneten eingeschränkt werden, wie die Opposition unter Druck gesetzt wird, wie die Medien unter Kontrolle gebracht werden sollen, die freien Medien beispielsweise durch Zensurgesetze oder Zensurmaßnahmen, die auch in der EU aufgesetzt sind. Also keine gute Entwicklung für freiheitsliebende Menschen.
Sie haben die Ermordung von Charlie Kirk bereits erwähnt. Da gab es in Deutschland auch wirklich unverhohlene Sympathiebekundungen. Ein ZDF-Mitarbeiter schrieb beispielsweise, wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht. Befürchten Sie, dass wir auch in Deutschland an der Schwelle zu politischen Morden stehen?
Die Sorge habe ich. Also die Verrohung ist deutlich spürbar. Und wie ich das heute in der Pressekonferenz auch ausgeführt habe, ist das, was ich beklage, dass es Menschen gibt, die die Welt in Schwarz und Weiß teilen. Die glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein. Die glauben, weil sie angeblich die Guten sind, richten zu dürfen, wie der liebe Gott über Leben und Tod. Und das kann keine Grundlage für Demokratie sein. Und solche Leute müssen in die Schranken gewiesen werden und da müssen sich wirklich alle Demokraten auch einig sein, dass Gewalt niemals Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele sein kann. Und ja, ich befürchte, dass es dahin kommen könnte. Ich hoffe, dass das Schlimmste noch abgewendet wird.
Vor einem Jahr nach den Landtagswahlen titelte zum Beispiel auch der Stern Mut zu Antifa, liebe CDU. Gemeint war ausdrücklich der heutige Ministerpräsident Mario Vogt. Wie viel Antifa steckt Ihrer Ansicht nach in der heutigen Brombeer-Koalition?
Ja, das ist, denke ich, auch heute zur Sprache gebracht worden, beziehungsweise wird im Plenum gleich auch zur Sprache gebracht werden. Kollege Vogt, ein Mann, der eine Partei vertritt, die bei den letzten Landtagswahlen 23% eingefahren hat, hat sich in das Ministerpräsidentenamt antichambriert. Und hat das deswegen tun können oder tun oder dadurch tun müssen, dass er drei Koalitionspartner zusammengefügt hat, die sehr unterschiedlich aufgestellt sind, beziehungsweise informell sogar noch einen vierten Koalitionspartner zu seiner Seite haben muss, weil er keine eigene Mehrheit hat. Das ist die Linke. Und wenn man sich den Haushaltsentwurf anschaut, der im Augenblick beraten wird, dann erkennen wir, dass diese ganzen zivilgesellschaftlichen Strukturen, die stellenweise eben auch so unsere Vermutung, und hier und da gibt es ja auch Indizien dafür, in die gewaltbereite Antifa übergehen, fließend übergehen, dass die weiter genährt wird, diese Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft, die bunte Zivilgesellschaft als Kampfinstrument gegen die bürgerliche Mitte, kriegt unter einem CDU-Ministerpräsidenten nicht nur das gleiche Geld wie unter Bodo Ramelow, einem linken Ministerpräsidenten. Sie kriegt, wenn dieser Haushalt so beschlossen werden sollte, sogar noch mehr Geld. Das heißt, der rot-grüne zivilgesellschaftliche Sumpf wird nicht trockengelegt, sondern wird noch weiter genährt. Und daran kann man, glaube ich, schon erkennen, dass Herrn Kollegen Vogt für den Erhalt des Ministerpräsidentenamts bereit ist, jeden Amt, jeden Preis zu zahlen. Der Mann ist einfach von der Droge Macht zerfressen. Ich muss das sehr deutlich sagen. Der hat alle Inhalte geopfert für dieses Amt und der wird auch alles in diesen Bereich gewähren lassen, was linke Koalitionspartner oder Kooperationspartner von ihm fordern, weil die Zivilgesellschaft natürlich das parteipolitische Vorfeld von Linken, von SPD, von Grünen ist und die haben Interesse daran, dass dieses Vorfeld nicht beschnitten wird, sondern weiter blühen kann.
Vielen Dank für dieses Interview, Herr Höcke.
Sehr gerne, danke.